Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt.
Ich bin's, der Christoph.
Ich bin der Zachi und wir zwei beschäftigen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeit im Fußball.
Spoiler vorweg, wir werden auch noch eine zweite Folge hochladen. Und die könnt ihr dann natürlich auch anhören. Und da haben wir auch einen ganz besonderen Gast. Also schaltet es auch da natürlich an.
Unser heutiger Gast ist die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz. Mit ihr gemeinsam haben wir auch schon die Folge über die Weltmeisterschaft in Katar aufgenommen. Risi, kickst uns du rein in die Folge?
Ja, gern. Gut, also wir haben uns gedacht, zu Beginn der Folge plaudern wir mal kurz über die Bundesliga-Saison. Die Bundesliga-Saison ist jetzt vorbei. Es war eine ganz besondere Saison für uns. Es war sehr, sehr spannend. Dortmund und Bayern hat sich ein richtiges Battle um den Meisterschaftskampf geliefert, aber auch in der zweiten Bundesliga ist es ordentlich zur Sache gegangen. Auch der Abstiegskampf in der ersten Bundesliga war sehr spannend. Es ist aber uns trotzdem ein Anliegen, jetzt nicht nur den sportlichen Bereich sozusagen in den Vordergrund zu rücken, sondern auch die Zukunft, und die liegt ganz klar in der Nachhaltigkeit, so wie wir das betrachten. Viele Dinge müssen eben nachhaltiger werden, gell, Zachi?
Ja, und immer besonders der Fußball. Und wir haben ja schon die WM-Folge über Katar gemeinsam aufgenommen und wir haben ja da schon festgestellt, dass der Fußball in Sachen Nachhaltigkeit trotz seiner Vorbildwirkung, die er auf viele Menschen hat, noch sehr hinterherhinkt. Zu Beginn wäre mal unsere Frage an Sie: Wie ist bei Ihnen die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Fußball? Also waren Sie Fußballfan und wie ist es zur Motivation gekommen, dass sich die Deutsche Umwelthilfe und auch Sie persönlich mit Nachhaltigkeit im Fußball auseinandersetzen?
Also erstmal grundsätzlich, ich glaube, was Nachhaltigkeit im Fußball angeht, da ist noch Luft nach oben. Warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Es ist jetzt so, dass natürlich Fußball als Sportart gesellschaftlich betrachtet natürlich ganz, ganz viele Menschen erreicht. Auch mich, auch meine Familie, ich habe auch Kinder, die sich natürlich auch dafür interessieren. Ich habe einen Mann, der regelmäßig Fußball schaut. Und von daher ist es natürlich ein Bereich, der einen großen Hebel hat hinein in die Gesellschaft. Und wir haben festgestellt als Deutsche Umwelthilfe, dass der Fußball, der Breitensport vielleicht auch in Sachen Nachhaltigkeit tatsächlich ein bisschen hinterherhinkt und dass das sehr, also dass wir das auch kritisieren, weil sie eben ihre Sichtbarkeit, ihre Handlungsfähigkeit hinein in die Gesellschaft hinein zu ganz, ganz vielen Menschen, egal um welche gesellschaftliche Gruppierung es geht, dass sie das eben auch anders nutzen sollten. Und dann am Ende des Tages geht es natürlich auch faktisch um die absolut erzeugten CO2-Emissionen, die eben bei Großveranstaltungen oder in Stadien einfach anfallen und wo es Möglichkeiten gibt, die eben auch absolut runterzubringen, indem man bestimmte Dinge eben auf den Weg bringt. Und da steckt der Fußball, muss man leider sagen, nicht mehr ganz nur in den Kinderschuhen. In bestimmten Bereichen gibt es da auf jeden Fall Weiterentwicklungen. Aber das könnte aus unserer Sicht deutlich mehr sein.
Ja, Sie haben schon mögliche Maßnahmen angesprochen. Auf konkrete Maßnahmen würden wir gern später noch zu sprechen kommen. Sie haben in unserer Folge über Katar erwähnt, dass Sie ja zu der Zeit gerade mit Dortmund im Kontakt gestanden sind, weil der BVB wieder auf ein Einwegbechersystem, vor allem auf der Südtribüne, glaube ich, umgestellt hat. Deshalb wollte ich fragen, wie engagiert sich die Deutsche Umwelthilfe grundsätzlich zur Nachhaltigkeit im Fußball und vor allem in der Bundesliga? Also welche Aufgaben hat die Deutsche Umwelthilfe da genau?
Also es ist, denke ich, unsere Aufgabe als Umweltschutzverband, erstmal auf Probleme, die da sind, hinzuweisen. Also jetzt das sehr sichtbare Problem sind zum Beispiel die Becher, die in Stadien ausgegeben werden, weil es da auch einfache Möglichkeiten gibt, Müll zu reduzieren, indem Mehrwegsysteme eingesetzt werden. Das heißt, wir machen offenkundig, was für Probleme da sind, zum Beispiel ein Müllproblem, zum Beispiel auch Mobilitätsproblem oder der Einsatz der Energie, und sagen aber auch gleichzeitig, welche Lösungen da sind. Es geht nicht darum, anzuklagen und zu sagen, das läuft alles nicht gut, sondern natürlich aufzuzeigen, wo liegen denn die Handlungsfelder, auch aufzuzeigen, wo funktioniert es schon, wer macht es denn eigentlich? Und ich denke, das ist unsere Aufgabe als Umweltschutzverband, Probleme anzusprechen und gleichzeitig Lösungen anzubieten und natürlich auch in die Beratung zu gehen, dort, wo sie gewünscht ist, wenn es eben Fragen gibt, die dann auch entsprechend zu beantworten.
Alles klar. Der Fußball hat natürlich eine Vorbildwirkung, das haben Sie auch schon angesprochen. Und da muss man natürlich auch die FußballspielerInnen und auch die Trainer zur Verantwortung ziehen. Jetzt ist es so gewesen, dass diese Saison PSG zu einem Auswärtsspiel angereist ist und dabei wurden eben 380 Kilometer zurückgelegt. Das hätte man in 2 Stunden mit den TGV erreichen können. Auf der Pressekonferenz wurden dann Mbappé, der Star der Mannschaft, und der Trainer Galtier angesprochen darauf. Und diese äußerten sich ironisch, beziehungsweise Mbappé bekam sogar einen Lachanfall. Wie kann man das jetzt sozusagen einordnen? Wie kommentieren Sie sowas? Und wo steht vielleicht generell der internationale Fußball in Sachen Nachhaltigkeit, auch in seiner Außenwirkung und Wahrnehmung?
Was sich in so einer Reaktion ausdrückt, ist letztendlich natürlich eine persönliche Haltung vielleicht, aber letztendlich eigentlich die Haltung einer ganzen Institution, wenn ich das als solche bezeichnen darf, des Fußballs, wo das überhaupt nicht offenkundig als Bestandteil dessen verstanden wird, was man eigentlich sich selbst zur Aufgabe gemacht hat. Hätte man jetzt diese beiden Spieler gefragt nach ihrem sozialen Engagement oder irgendeinem sozialen Thema, dann hätten sie ganz sicher so nicht reagiert. Weil der Fußball sozusagen eine Kultur hat, wo das im Selbstverständnis liegt, zu sagen, wir sind natürlich auch sozial engagiert, wir haben ganz viele soziale Projekte, wir wollen ganz viele Menschen mit dem Fußball erreichen und da hätte man eine ganz andere Reaktion bekommen. Und Gleiches brauchen wir beim Klimaschutz, aber das kann man nicht alleine über die Angestellten beim Fußball, dazu gehören eben die FußballspielerInnen, erreichen, sondern das ist eine Haltung der ganzen Institution, die dahinter steht. Im Moment ist es immer noch so, dass Klimaschutz als etwas empfunden wird, dass Kosten erzeugt, was ich irgendwie machen muss, aber eigentlich gar nicht machen will. Und das ist hochgradig problematisch. Und das braucht aber eine andere Haltung dieser Institution, der DFL und eben allen der FIFA, die dahinter stehen, dass sowas tatsächlich integriert wird in den Fußball und ganz anders gelebt wird. Und dann würde man auch eine andere Reaktion kriegen, wenn Menschen, die dort angestellt ist, klargemacht wird, das gehört zu unserer DNA und wir stehen auch dafür, dass wir dort, wo es geht, Klimaschutz betreiben. Gerade in diesem Beispiel, wo man mit dem Zug in 2 Stunden wahrscheinlich sogar schneller ans Ziel gekommen wäre als mit dem Flugzeug. Sowas darf eigentlich gar nicht mehr stattfinden.
Ja, Sie haben gesagt, dass Klimaschutz oft als Kostenpunkt sozusagen gesehen wird, auch im Fußball. Und Geld ist ja im Fußball generell ein großes Thema und es richtet sich ja der internationale Fußball immer mehr nach den finanziellen Aspekten aus. Deshalb finden ja spanische Cup-Finals in arabischen Ländern, also in Katar und so statt, oder auch die Fußball-WM in Katar. Dennoch ist es so, dass auch der Ligabetrieb und da international etablierte Wettbewerbe wie Champions League, Europa League oftmals bedingen, dass die Mannschaften einfach große Distanzen zurücklegen müssen. Und die FußballerInnen haben immer einen engeren Terminkalender. Die haben ja teilweise 2 bis 3 Spiele in der Woche. Und da gibt es oft das Argument mit der Regenerationszeit und sie brauchen möglichst kurze Reisewege. Also es gibt schon auch große Hindernisse für Nachhaltigkeit im Fußballgeschäft. Deshalb wäre jetzt meine Frage, welche Maßnahmen kann ein Verein wirklich konkret treffen und ist Klimaneutralität im Fußball überhaupt ein realistisches Ziel?
Also zunächst mal natürlich werden diese Auswärtsspiele weiter stattfinden und natürlich geht damit einher, dass CO2-Emissionen freigesetzt werden. Und es geht auch gar nicht darum, dass das alles verboten werden sollte. Es geht aber darum, dort zu handeln, wo man eben handlungsfähig ist. Das Beispiel gerade eben mit dem Zug und dem Flugzeug zeigt es sehr, sehr deutlich. Natürlich kann man nicht erwarten, dass jemand Übersee mit dem Segelboot zurücklegt, wie Greta Thunberg. Aber man kann natürlich gerade national viele Maßnahmen umsetzen. Man muss vielleicht jetzt nicht für jedes Spiel in Deutschland fliegen, weil die Distanzen tatsächlich mit anderen Verkehrsmitteln in einer sehr ähnlichen Zeit zurückgelegt werden können. Also da wirklich reinzugehen, was die Mobilität angeht. Natürlich kann man auch in die Stadien, zu den Stadien gucken, was macht man da eigentlich? Also Müllmanagement, wir hatten es vorhin gerade schon von den Einweg- und den Mehrwegbechern, das ist eigentlich vergleichsweise trivial zu sagen, wir sorgen dafür, dass eben wenig Müll anfällt, egal ob es jetzt die Essensboxen sind oder ob es die Getränkeflaschen oder eben auch die Becher sind. Dann natürlich auch Ressourcenmanagement in den Stadien, wie gehe ich mit dem Wasser eigentlich um? Da gibt es auch natürlich nachhaltige Methoden, Regenwasser aufzufangen, irgendwie Rasensorten zu verwenden, die weniger Feuchtigkeit benötigen und so weiter und so fort. Oder auch natürlich erneuerbare Energien einsetzen, die man jetzt nicht nimmt aus den ohnehin erzeugten Erneuerbaren, sondern dafür sorgt, dass die vielleicht am Stadion selbst erzeugt werden. Das sind ja teilweise sehr, sehr große Flächen, sehr große Parkplätze, die davor sind. Das sind Flächen, die genutzt werden könnten zur Erzeugung von Photovoltaik. Das gibt es auch schon. Hoffenheim zum Beispiel hat solche Anlagen aufgebaut. Für alle die Dinge, die ich gerade nenne, gibt es auch gute Beispiele. Das sind dann eben diese Piloten, wo man sagt, guck doch da mal hin, die machen das schon ganz richtig. Es funktioniert. Wir sind aber schon sehr, sehr lange auf diesem Punkt, wo man sagt, wir reden über Piloten. Also gefühlt rede ich da jetzt schon seit vielen, vielen Jahren über Piloten. Und der Sinn und Zweck eines Piloten ist zu zeigen, es geht um es dann in der Fläche umzusetzen. Und den Schritt, den hat der Fußball eben noch nicht geschafft. Aber genau dort liegen natürlich die Einsparpotenziale, die genutzt werden müssen. Und dann, ja, werden weiter CO2-Emissionen anfallen, wenn es auswärts oder Spiele in anderen Ländern gibt und die SpielerInnen dorthin fliegen müssen, dann ist das so. Aber man muss alle Maßnahmen umsetzen, die eben dafür sorgen können, dass das an CO2 eingespart werden kann, was realistischerweise möglich ist.
Ja, auch ich muss sagen, ich träume irgendwie auch von Fußball oder Fußballmannschaften, die vielleicht auch bewusst mit dem Zug oder anderen Verkehrsmitteln anreisen, nicht mit dem Flugzeug. Aber wie Sie gesagt haben, ist es ja auch so, dass in der Bundesliga sich ja auch schon einiges tut. Wir haben da eine kleine Recherche betrieben und es ist hier nicht immer ganz durchsichtig, welche Vereine hier wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt. Wir haben zum Beispiel von Mainz 05 gelesen, die schon seit 2009 ihren Fußabdruck genau monitoren oder am Stadiondach PV installiert haben. Auch Hoffenheim, wie Sie schon angesprochen haben, ist sehr bemüht. Da haben wir mitbekommen, dass ein Zero-Waste-Stadion gebaut wurde, beziehungsweise das Stadion so eingerichtet wurde, dass auch Zero-Waste stattfinden kann. Auch Werder Bremen ist hier bemüht, haben wir mitbekommen, und auch der FC Freiburg. Jetzt haben wir aber auch immer wieder von Kompensationsmöglichkeiten beispielsweise gelesen. Und hier habe ich zum Beispiel im Kopf, dass der Hoffenheimer Torhüter Baumann hier das besonders gelobt hat an seinem Club, dass die eben kompensieren in Afrika im Fall der TSG. Drum würde mich jetzt besonders interessieren, sind Kompensationsprogramme auch hier sinnvoll? Sehen Sie darin auch eine wertvolle Möglichkeit, den CO2-Fußabdruck weiter zu drücken? Und welche Vereine sind vielleicht wirklich jene, wo Sie als Deutsche Umwelthilfe sagen können, das sind wirkliche Vorreitervereine?
Genau, also vielleicht fange ich hinten an. Es gibt nicht den einen Verein, der alles richtig macht. Das muss man sagen. Und die jetzt schon genannt wurden, das sind tatsächlich Vorreitervereine in verschiedenen Schwerpunkten. Also der SV Werder Bremen zum Beispiel, der hat ein sehr, sehr gutes Verkehrskonzept mit ÖPNV, mit Fahrradparkplätzen, mit Park and Ride. Und irgend so eine Fähre fährt Fans über das Wasser eben direkt zum Stadion. Das sind gute Dinge, die dort umgesetzt werden. Der TSG Hoffenheim macht eben sehr viel mit erneuerbaren Energien und diesem Zero-Waste-Stadion. Der SC Freiburg war der erste Fußballverein, der Mehrwegbecher eingeführt hat. Also die waren da ganz vorne mit dabei. Und so gibt es eben verschiedene Beispiele. Es gibt jetzt nicht den Verein, wo ich sage, die machen alles perfekt richtig. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil die Bedingungen jeweils ein bisschen unterschiedlich sind und man auch eine gewisse Zeit braucht, um alles umzusetzen. Aber dass alles umgesetzt wird in der Fläche, dafür braucht es auch eben ganz klare Vorgaben mit Verbindlichkeit, die auch sanktioniert werden, wenn sie nicht erreicht werden, sonst kriege ich es einfach nicht in die Fläche. Was die Kompensationsmöglichkeiten angeht, es ist so, dass wir argumentieren, Kompensationen sind sehr kritisch zu betrachten. Zunächst mal brauchen wir konkrete Maßnahmen, die eben absolut CO2-Emissionen reduzieren können. Wir haben gerade auch ein juristisches Verfahren eingeleitet gegen den ersten FC Köln, weil sie damit werben, dass sie klimaneutral wirtschaften. Und das ist ja eine Werbeaussage, die wir in Frage gestellt haben. Und deswegen wollen wir auch, dass sie diese nicht mehr tätigen. Da sind sie gerade noch dabei, sich zu überlegen, wie sie genau damit umgehen wollen. Das Problem dabei ist, wenn ich kompensiere, dann erweckt man den Eindruck, alleine durch die Zahlung von so und so viel Euros hat man seine Schuldigkeit getan und kann weitermachen wie bisher. Das manifestiert ein System, aus dem wir rauskommen müssen, weil eine Kompensation zunächst mal überhaupt nicht dafür sorgt, dass irgendein Gramm CO2 weniger emittiert wird. Das ist das erste Problem. Dann ist auch die Frage der Kompensationsart. Also es wurde gerade gesagt, da wird kompensiert in Afrika. Die Frage ist immer, was passiert denn da genau? Das sind nämlich Zertifizierungssysteme, die dahinter stehen, die nicht ganz durchsichtig operieren. Das heißt, da werden Zertifikate verkauft, wo man nicht sicher sein kann, ob da nicht zum Beispiel auch Doppelzählungen stattfinden. Gerade bei Waldschutzprojekten ist es häufig so, dass die schon in die Klimabilanz des jeweiligen Landes sozusagen rein rechnerisch einkalkuliert werden und dann wiederum als Zertifikate irgendwo hin verkauft werden. Ganz abgesehen davon, dass nicht jedes Kompensationsprojekt wirklich kompensieren kann oder mit Sicherheit oder sichergestellt werden kann, dass es kompensiert, weil ein Baum, den man pflanzt, der wird die ersten 10 Jahre des Wachstums erstmal gar nichts kompensieren und erst dann beginnen. Und dann müsste ich sicherstellen, dass der über 50, 100 oder 150 Jahre steht, um diese Kompensationsleistung erbringen zu können. Das kann ich aber nicht, weil ich nicht sicher sagen kann, ob dieses Land, in dem er gepflanzt wird, sich nicht dann doch entscheidet, den Wald wieder abzuholzen oder ein Brand entsteht und das ganze Zeug abbrennt. Von daher ist das ein absolut unzulässiges Kompensationsprojekt. Und wir finden es problematisch, wenn eben genau mit diesen Kompensationsgeschichten geworben wird. Das heißt nicht, dass man das nicht machen sollte. Das kann man alles gerne machen. Da kann man sich auch für auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind da engagiert im Klimaschutz. Aber damit zu behaupten, man sei klimaneutral, halten wir für problematisch. Und deswegen führen wir eben diese Klageverfahren nicht nur gegen den ersten FC Köln, sondern das ist einer von relativ vielen Unternehmen, die wir in dem Zusammenhang entweder mit einer Unterlassungserklärung angeschrieben haben oder auch direkt schon vor Gericht gegangen sind, um eben zu erreichen, dass solche Werbeaussagen nicht mehr getätigt werden.
Ja, danke für Ihre Ausführungen. Sie haben kurz erwähnt, dass es einige Pilotvereine gibt, die kleine positive Veränderungen vorantreiben, aber das eben in der Breite ein ganz anderes Bild zeichnet. Kann man auch daran erkennen, dass ja 36 Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga zusammen gemeinsam spielen und davon nur 24 Vereine eine nachhaltigkeitsbeauftragte Person, 12 Vereine messen den Fußabdruck und nur 4 Vereine haben wirklich ein konkretes Emissionsziel zur Verringerung der Emissionen. Diese Daten sind aus dem Jahr 2022. Wie ist es jetzt erklärbar, dass bei den meisten Vereinen Nachhaltigkeit immer noch so unbedeutsam ist und keine große Rolle spielt? Vor allem, wenn man bedenkt, dass das auch sehr gut für das Image des Vereins sein könnte, wenn man jetzt sagt, wir sind wirklich ein nachhaltiger, ein grüner Fußballverein.
Genau, weil es eben keine konkreten Vorgaben in diese Richtung gibt und keine Anreize für die Vereine, das dann wirklich zu tun. Dann hängt es an einzelnen Personen, die da engagiert sind, die vielleicht so ein Wertegefüge haben, dass sie sagen, das ist mir wichtig und das bringe ich setze ich bei meinem Verein durch. Aber man braucht eine strukturelle Lösung und die wäre, dass die DFL bestimmte Vorgaben macht, was Vereine umsetzen und durchsetzen müssen an Nachhaltigkeit. Und das muss auch eine gewisse Verbindlichkeit haben im Sinne von, wenn es nicht erreicht wird, wird es eben sanktioniert. Das geht über Lizenzen. Das ist das, was jedenfalls wir fordern. Und da muss man einfach sagen, sind die Vorgaben, die teilweise ja jetzt inzwischen da sind, aber auch recht neu, extrem schwammig und wirklich, also ehrlich gesagt muss ich einfach sagen, absolut lächerlich, was da von den Vereinen gefordert wird, weil das einfach noch überhaupt nicht dem Stand der Technik und dem, was heute eigentlich erforderlich wäre, entspricht. Das heißt, das ist nicht überraschend, dass eben nur ein kleiner Teil der Vereine solche Dinge umsetzt, solange es nicht diese verbindlichen, sanktionierbaren Vorgaben gibt.
Ja, Sie haben die DFL angesprochen. Die DFL hat ja als Ziel ausgegeben, dass die Bundesliga die nachhaltigste Fußballliga der Welt werden soll. Im Zuge dessen wurde Weiterbildungsprogramme würden eingeführt. Es gibt auch so Aktionsspieltage, wo auf den Klimawandel aufmerksam gemacht wurde. Ich habe zwar sehr viel Bundesliga geschaut und habe von den Aktionsspieltagen nicht sehr viel mitbekommen, muss ich sagen. Konkrete Schritte wurden meines Wissens jetzt aber noch nicht gesetzt. Also die Vereine sollen alle 2 Jahre ihre Emissionen messen, aber zur Reduktion gibt es jetzt noch keine Ambitionen. Sie haben gesagt, die DFL könnte das über Lizenzen regeln, also dass Vereine, die gewisse Nachhaltigkeitskriterien oder Ziele nicht erfüllen, zum Beispiel einfach keine Lizenz mehr für die erste oder zweite Bundesliga bekommen würden. Machen tut das die DFL bisher nicht. Deshalb meine Frage, wie ernst meint es die DFL wirklich?
Also wenn ich mir das anschaue, was vorliegt, muss ich leider sagen, dass mir es nicht so vorkommt, als würden sie es schon richtig verinnerlicht haben, welche Aufgabe sie da eigentlich haben. Ich kann jetzt vielleicht ein Beispiel geben, was es nochmal ein bisschen offenkundiger macht. Die haben ja verschiedene Bereiche mit Nachhaltigkeitskriterien. Da gibt es ja ganz, ganz viel, was die da aufgeschrieben haben. Und zum Beispiel im Bereich der Abfallvermeidung gibt es Mindestmaßnahmen zur Anzahl und Leerung von Abfallbehältern. Und zwar steht da, die Mindestmaßnahmen sind adäquate Anzahl der Mülleimern an den Zu- und Ausgängen des Stadions, sollen aufgestellt werden. Und es soll sichergestellt werden, dass Mülleimer an den Zu- und Ausgängen des Stadions am Spieltag regelmäßig geleert werden. Jetzt würde ich mal sagen, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt so ein Stadion betreiben würde, dann würde ich sagen, das gehört so irgendwie dazu. Dieses Beispiel zeigt, dass man das dachte, man schreibt es mal in seine Nachhaltigkeitskriterien mit rein, ist, dass man da noch weit entfernt ist von dem, was man da eigentlich erreichen könnte. Und das ist natürlich der erste Schritt, dass dieses ganze Regelwerk mal daraufhin überprüft wird, ist es denn tatsächlich schon so auf dem Stand, auf dem wir es haben wollen, bevor man dann vielleicht anfängt zu sagen, okay, jetzt habt ihr noch eine Übergangsfrist, da müsst ihr es dann umstellen, damit ihr genug Zeit habt. Auch die kleinen Vereine, die nicht so viel Geld haben, man hört das, also es sind immer die gleichen Argumente, die dann kommen. Also dass man da Übergangsfristen einplant und dann sagt, bis zu dem Jahr XY muss es dann aber erreicht sein und dann gibt es auch Sanktionen. Das wäre ein konkreter Fahrplan, worauf sich die Vereine einstellen können, wo dann vielleicht auch die DFL sagen könnte, wir haben jetzt hier einen Topf, da bezahlt wer auch immer irgendwie was ein, damit diejenigen, die eben nicht so finanzkräftig sind, da auch entsprechende Maßnahmen draus finanzieren können. Dann würde ich sagen, ja, das nehme ich jetzt ernst. Da kann ich eine Ernsthaftigkeit darin erkennen. Da ist wirklich dieses Ziel, das wäre dann auch unterlegt mit konkreten Schritten. So muss man sagen, ist es halt aus meiner Sicht Greenwashing. Da stellt sich jemand hin und sagt, wir sind für Klimaschutz, ja, sind wir alle. Da würde keiner sagen, nein, bin ich nicht. Aber wenn man es nicht unterlegt mit konkreten Maßnahmen, ist es einfach leider ein zahnloser Tiger, wie man so schön sagt.
Ja, vielen Dank für die Ausführung da. Ja, Sie haben gesagt, die DFL kann man hier natürlich nicht aus der Verantwortung nehmen. Da muss eindeutig mehr kommen. Allerdings würde ich auch sagen, dass auch die Vereinsführungen der Fußballvereine Schlüsselpositionen sind, wenn es darum geht, wirklich etwas zu verändern, zu bewirken. Daher wäre meine Frage jetzt, wie könnte man vielleicht in die Köpfe der Vereinsführungen auch mehr Nachhaltigkeit bekommen? Wie könnte man die bewegen, dazu einfach sich auch aktiv für Klimaschutz einzusetzen und nicht für Kooperationen beispielsweise, wie sie eben das schon anklingen haben lassen mit Ölstaaten wie zum Beispiel Katar?
Ja, also ich glaube, man braucht so eine Parallelität von natürlich Anreizsetzung, indem man auch mit Best-Practice-Beispielen arbeitet und einfach aufzeigt, welche Lösungen gibt es. Vielleicht aufzeigt, wie ökonomisch das am Ende des Tages auch sein kann, wenn man da tatsächlich umstellt. Das ist natürlich ein Aspekt, den eine Vereinsführung sicherlich auch mit betrachten muss. Auf der anderen Seite brauchen wir auch einen politischen Druck, den wir ja auch kriegen. Also es gibt jetzt zum Beispiel die Mehrweg-Angebotspflicht. Seit Januar gilt die in Deutschland. Das heißt, auch in den Fußballstadien ist jetzt gesetzlich verlangt, dass Mehrwegbehälter angeboten werden für Essen und Trinken. War natürlich auch ein Klimaschutzgesetz, was bestimmte Maßnahmen erfordert, um die Ziele entsprechend erreichen zu können. Und natürlich auch gesellschaftliche Wünsche sichtbar zu machen. Das machen wir jetzt, indem wir zum Beispiel Petitionen auf den Weg gebracht haben, auch schon früher, um einfach bestimmten Vereinen zu zeigen, eure Fans sind durchaus der Meinung, ihr könntet da mehr machen im eigenen Stadion. Und das hat ja auch schon zu Erfolgen geführt, gerade bei der Umstellung von Einweg- auf Mehrwegbechern. Das, denke ich, sind alles Maßnahmen, die dafür sorgen können, dass die Menschen, die in Verantwortung stehen, vielleicht auf der einen Seite sehen, es würde gehen, es ist vielleicht sogar ökonomisch sinnvoll, es ist gesellschaftlich gewünscht und es gibt eine politische Rahmengesetzgebung, die eigentlich das alles auch erforderlich macht oder zumindest erforderlich machen wird in Zukunft. Insofern ist man gut beraten, solche Dinge auch als Vorreiter auf den Weg zu bringen, weil es einem dann natürlich auch immer Marketingvorteile bringt.
Ja gut, danke nochmal. Es ist ein bisschen traurig, dass wir in einer Podcast-Folge über Nachhaltigkeit im Fußball nur immer so viel über Einweg- und Mehrwegbecher reden müssen, weil es eigentlich meiner Meinung nach was ist, was bereits lang hätte geschehen sollen und nicht mehr so ein großes Thema sein sollte. Ist es aber noch. Es hat unter anderem Bayern München auf Mehrwegbecher umgestellt, wodurch 1,4 Millionen Einwegbecher pro Saison eingespart werden. Ich habe auf YouTube, glaube ich, ein Video gefunden, wo sie dann im Stadion waren und so ein kleines Interview mit Karl-Heinz Rummenigge geführt und darin eben die Umstellung sehr gelobt haben. Ich habe dabei gelesen, dass der FC Bayern in Sachen Nachhaltigkeit aber grundsätzlich noch immer sehr weit hinterherhinkt. Also ich glaube 2022 haben die noch nicht einmal ihre Emissionen gemessen. Und deshalb würde mich interessieren, der Hintergrund hinter so einer Aktion auch der Deutschen Umwelthilfe. Also ist so etwas notwendig, auch diesen Schritt dann so zu loben, wenn er eigentlich selbstverständlich sein sollte? Also warum machen Sie und warum macht die Deutsche Umwelthilfe das?
Also man muss es natürlich auf der Zeitachse betrachten. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das 2018. Das ist also jetzt 5 Jahre her. Das war zu dem Zeitpunkt, wo eben noch viel Einweg unterwegs war und das natürlich super war, dass so ein großer Verein umgestellt hat. Und natürlich erreicht man Aufmerksamkeit, wenn man dann so eine Umstellung auch sichtbar macht und sagt, die machen das, bitte macht ihr anderen auch alle mit. Und das hat auch funktioniert, weil inzwischen tatsächlich Einweg und Mehrweg, deswegen ganz so traurig müsst ihr nicht sein, denn da hat sich dann wirklich viel getan, was das angeht, weil praktisch alle inzwischen umgestellt haben. Und genau daran haben wir ja schon vor 10 Jahren angefangen zu arbeiten, weil da war alles Einweg. Und dann sind wir sukzessive, Schritt für Schritt, haben wir es geschafft, die Bundesligisten, erste und zweite Bundesliga eben dazu zu bewegen, da umzustellen. Jedenfalls die allermeisten haben umgestellt. Und jetzt gilt, wie gesagt, auch diese Mehrwegangebotspflicht seit Januar. Schalke 04 hat sich da immer noch sehr, sehr schwer getan mit der Umstellung. Aber inzwischen sind sie auch da. Und deswegen haben wir damals diese Aktion gemacht. Jetzt sind wir aber 5 Jahre später und es geht nicht mehr um Einweg- und Mehrwegbecher alleine, sondern es geht eben um viele weitere Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen. Insofern, heute würde ich jetzt dem FC Bayern München auch keine Medaille dafür überreichen, was sie sonst noch machen an Maßnahmen. Und so bauen wir natürlich die Dinge auf. Man fängt an der einen Stelle an, bei dem offenkundigsten und einfachsten. Und jetzt gibt es eben viele weitere Schritte, die wir ja, sag ich mal, kontinuierlich auch benennen, kritisieren und versuchen, da auch Lösungen für zu finden.
Okay, vielen Dank. Ich fasse jetzt vielleicht mal kurz zusammen. Also Einweg oder die Umstellung von Einweg auf Mehrweg ist sozusagen der erste Schritt, aber man muss von der DFL viel, viel mehr fordern können. Es müssen auch politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der Druck auf Vereinsführungen wächst. Aber Sie haben es auch anklingen lassen, auch die Individualverantwortung kann man hier nicht sozusagen ganz außen vor lassen. Auch als Fan sollte man von seinem Verein aktiv verlangen, mehr für Klimaschutz und Umweltschutz zu tun. Da jetzt anknüpfend meine nächste Frage, und zwar, was für eine Vision haben Sie für die Bundesliga? Wie könnte nachhaltiger Fußball allgemein aussehen? Was müsste dafür passieren?
Dafür müssten Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen umgesetzt werden. Also natürlich das komplette Abfallmanagement. Dazu gehört eben nicht nur Einweg und Mehrweg, sondern eben, dass man grundsätzlich schaut, dass wenig Abfall anfällt, gerade auch bei Merchandising-Produkten. Da ist der FC St. Pauli zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, die da auch auf Nachhaltigkeit setzen, mit wenig Verpackungen, mit Stoffen, die GOTS zertifiziert sind bei der Verarbeitung von eben Trikots und ähnlichen Dingen, die da verkauft werden. Das ist ein Bereich. Dann natürlich die Energie, die zum Einsatz Einsatz kommt, dass da die Flächen genutzt werden, die Stadien ohne Zweifel haben, um Photovoltaik aufzubauen und hier erneuerbare Energien zu erzeugen, die sie dann auch wiederum verwenden können und nutzen können für das Betreiben des Stadions, dass es Mobilitätskonzepte gibt, dass man da dafür sorgt, dass einfach da auch hingelenkt wird, den ÖPNV stärker zu nutzen. Da gibt es ja auch oft diese Kombi-Tickets, die das auch möglich machen, dass es Fahrradständer gibt, wo man sein Fahrrad abstellen kann. Und klar, was Mobilität angeht, dass es eben über Fanbusse, die organisiert werden, dafür sorgen, dass vielleicht weniger auch individuell anreisen und natürlich auch die Spieler selbst, also diese Flugreisen wirklich unter die Lupe nehmen und sich die Frage stellen, also Inlandsflüge, das muss nicht sein, da gibt es andere Möglichkeiten über Busse oder den Zugverkehr, diese Strecken zurückzulegen oder auch wenn, ob jedes Auswärtsspiel da stattfinden muss, wo es dann stattfindet oder ob man da eine andere Logistik finden kann, die gerade eben auch Rücksicht nimmt auf die Emissionen, die freigesetzt werden. Da kann ganz viel passieren und das würde ich ehrlich gesagt auch erwarten, dass das der Fußball tut, weil sie eigentlich verinnerlichen müssten, dass wir in diesen Zeiten, wo wir vor diesen großen Herausforderungen stehen, sie als gesellschaftlicher Akteur genauso in der Verantwortung stehen wie jedes große andere Unternehmen, das national und international tätig ist. Die machen jede Menge Kohle, kann man so sagen. Und insofern haben sie da auch eine Verantwortung, die sie umsetzen müssen und sich das auch wirklich konkret vorzunehmen. Und ja, das muss die Aufgabe sein und das muss auch die Vision sein für den nachhaltigen Fußball.
Ja, danke. Die Vision vom nachhaltigen Fußball ist ja für uns eine sehr schöne. Sie haben vorher, wo wir über die DFL gesprochen haben, gesagt, Sie würden sich wahrscheinlich von der DFL wünschen, dass Sie Nachhaltigkeit als eine Lizenzbedingung einführen würden. Und das Problem im Fußball ist ja grundsätzlich, dass es einfach so ein großes Geschäft ist und so viele ganz große internationale Player dabei sind, die einfach ewig die FIFA und die UEFA, die wahrscheinlich auch selber nicht unbedingt das größte Interesse daran haben, jetzt auf nachhaltigere Systeme umzustellen, weil es schlicht und einfach extrem viel Geld bringt, wenn man ein Pokalfinale oder wer weiß, in weiterer Folge vielleicht auch mal ein Champions League-Finale in anderen Ländern spielen lässt. Und deshalb ist es auch wahrscheinlich notwendig, wie es auch in der Gesellschaft notwendig ist, dass vor Einzelpersonen Maßnahmen getroffen wird und Druck aufgebaut wird, dass auch von vermeintlich kleineren Institutionen im Fußball Druck aufgebaut wird. Und das finde ich eben sehr cool von der Deutschen Umwelthilfe, dass sie eben die Schritte gehen wollen. Und deshalb wollte ich fragen, ob die Deutsche Umwelthilfe, verfolgen sie einen konkreten Plan oder wirklich konkrete Ziele, wie nachhaltiger Fußball in Deutschland aussehen soll? Und wenn ja, was sind die Schritte, die sie dafür gehen wollen?
Also das Ziel, das wir verfolgen, ist, was ich eigentlich im Grunde genommen skizziert habe mit diesen verschiedenen Bereichen. Und ehrlich gesagt, Ziele sind gut. Es ist immer so eine Sache. Was ich persönlich tue, ist, mich immer auf das auf den nächsten Schritt zu konzentrieren und zu überlegen, wie können wir ganz grundsätzlich im nächsten Schritt weiterkommen. Weil wenn man die großen Ziele immer vor Augen hat, die man eventuell nicht sofort erreicht, kann das manchmal ein bisschen frustrierend sein. Das heißt, es ist immer ganz gut, sich, glaube ich, auf die Sachen zu konzentrieren, die man im nächsten Schritt erreichen kann. Das heißt eben, Einweg auf Mehrweg umstellen. Das heißt, offenkundig machen, wer macht's gut, wer macht's noch nicht gut. Mit der DFL sind wir natürlich auch im Kontakt, um denen zu sagen, liebe Leute, das ist recht lächerlich, was ihr da aufgeschrieben habt an Nachhaltigkeitskriterien. Dann natürlich über Petitionen Druck zu machen. Also ich glaube, diese Konzentrieren immer auf den nächsten Schritt macht Sinn und hoffentlich erreicht man dann dieses Ziel dieser Vision vom nachhaltigen Fußball, wo ich vielleicht gar keine Sanktionen mehr brauche, weil die Leute das verinnerlicht haben und es umsetzen wollen. Das muss ja eigentlich genau das sein, was wir erreichen müssen, dass es nicht nur über Zwang geht, sondern dass es auch ein Verständnis darüber gibt, warum das total sinnvoll ist und dass wir alle Teil davon sind, dass eben auch ein Fußballspieler, der genug Geld hat, sich 10 SUVs zu kaufen, vielleicht dann überlegt, nee, will ich eigentlich gar nicht unbedingt, weil es ist gesellschaftlich nicht mehr etwas, was besonders erstrebenswert ist. Also das wäre natürlich das Ziel, was wir letztendlich mit diesen einzelnen Schritten, die wir gehen, erreichen wollen.
Ja, Sie haben das jetzt schon angesprochen, Schritt für Schritt in eine bessere Zukunft. Das ist sozusagen auch das Motto hier an der BOKU. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn Sie mit der DFL in Kontakt sind und Sie konfrontieren damit, dass die Maßnahmen oder die Forderungen, die die DFL hat, nicht reichen. Wie antwortet Ihnen dann die DFL? Was kriegen Sie dann so da zurück?
Naja, also ich sag's mal so, es ist jetzt nicht immer so, dass die uns da mit offenen Armen empfangen. Und teilweise wird man da auch so ein bisschen belächelt, genauso wie dieses Beispiel vorhin mit den Fußballspielern, das ja gezeigt hat, dass man dann einen Lachanfall kriegt, wenn die Frage gestellt wird, könnte man da nicht mit dem Zug fahren. Sie stellen da relativ schnell fest, dass wir doch mit einer recht hohen Expertise da reingehen und natürlich auch eine gewisse Schlagkräftigkeit haben als Deutsche Umwelthilfe, das auch sichtbar zu machen. Es gibt schon viele Leute, die da auch zuhören, die interessiert sind an Lösungen, die genau das auch nachfragen und abfragen, was können wir denn eigentlich tun? Ich will die auch nicht alle über einen Kamm scheren und ich denke auch, dass es einige Leute gibt, die da auch was bewegen wollen. Das ist alles sehr behäbig und schwerfällig aus meiner Perspektive. Deswegen dürfen wir da natürlich auch nicht nachlassen und müssen uns auch diesen Gesprächen immer wieder stellen. Natürlich, wie gesagt, wird man da jetzt auch nicht immer total freundlich empfangen, aber wir werden höflich behandelt, sage ich jetzt mal. Aber man merkt, dass wir eher als etwas empfunden werden, was stört. Und da hoffe ich natürlich, dass sich das in Zukunft verändert und dass es eher auch wahrgenommen wird als Unterstützung eines Umweltverbandes, die dazu beitragen wollen, dass man bestimmte Ziele, die man sich selbst gesetzt hat, auch erreicht.
Vielen Dank an dieser Stelle. Der deutsche Fußball wird sich zwangsläufig mit mehr Umwelt- und Klimaschutz beschäftigen müssen und auch Maßnahmen treffen. Wir müssen uns jetzt leider zwangsläufig auch mit dem Abschluss unserer Folge beschäftigen, weil wir wissen, dass Sie heute noch einiges vorhaben. In dem Sinn möchte ich mich jetzt schon mal recht herzlich bedanken, dass Sie hier als Gast aufgetreten sind. Und am Ende unserer Folge, wie Sie es vielleicht schon wissen, dürfen unsere Gäste immer zwei Sätze vervollständigen. Und die lauten wie, Zachi?
Genau, Sie haben diese Sätze zwar schon mal vervollständigt, aber vielleicht haben Sie auch bei Ihnen einige Perspektiven verändert oder vielleicht wollen Sie eine Message nochmal verdeutlichen. Unser erster zu vervollständigender Satz ist, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
Würde ich in alle Köpfe einpflanzen, dass Klimaschutz etwas ist, was für uns alle gut ist, weil es uns letztendlich, es geht um uns, es geht eigentlich um Menschenschutz und nicht um Klimaschutz.
Das war sehr schön. Und die zweite Frage oder der zweite Satz lautet, meine Message an die HörerInnen ist, und in dem Fall vielleicht auch Fußballfans.
Bitte macht immer wieder darauf aufmerksam, dass auch euch Nachhaltigkeit wichtig ist. Da, wo ihr es machen könnt, geht mit gutem Beispiel voran und in Diskussionen dazu stellt euch den vielleicht auch ein Stück weit kritisch oder hinterfragt auch das, was euch präsentiert wird an grünen Versprechen, ob die auch wirklich unterlegt sind mit konkreten Schritten und fordert es ein.
Ja gut, dann noch einmal vielen Dank an dieser Stelle und hoffentlich schauen wir in Zukunft mal eine nachhaltige Fußball-Bundesliga.
Ja, danke auch von meiner Seite. Ich hoffe natürlich auch, dass wir in Zukunft deutlich nachhaltigeren Fußball schauen werden. Ich drücke Ihnen da auch sehr stark die Daumen, weil Sie sich ja natürlich dafür auch einsetzen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und eine schöne Vorbereitung auf die kommende Saison.
Ja, gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich war sehr gerne da.
Wir beide hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Gebt uns wie immer gerne Feedback auf unseren Social-Media-Kanälen und seid dabei, wenn es das nächste Mal wieder heißt, hör mal,
wer die Welt verändert. Ciao, ciao.
Ciao.